Das waren schon praktische Beispiele. Aber ja, kennen wir alle, ne? Kennen wir alle. Da gibt es Streit in der Familie, Streit in der, am Arbeitsplatz, Streit in der Gemeinde oder mit den Nachbarn. Und dann spitzt sich dieser Streit zu, dass die beiden beteiligten Personen so aneinander geraten, dass sie fortan getrennte Wege gehen. Der eine verlässt die Gemeinde, geht an eine andere oder man vermeidet die Begegnungen bei Familienfeiern oder man schaut den Nachbarn nicht mehr an. Man schaut einfach weg. Der Anlass kann ja unterschiedlich sein. Es können Erbschaftsangelegenheiten sein, Grenzstreitigkeiten, persönliche Verletzungen oder man hat unterschiedliche biblische Einsichten und Ansichten. Egal, das Tischtuch ist zerrissen. Man geht getrennte Wege. Das kann manchmal über Jahre, das kann über Jahrzehnte dauern. Gibt es da noch Hoffnung auf Versöhnung? Kann da noch wieder sowas stattfinden wie eine ursprüngliche Beziehung des gemeinsamen Miteinanders? Mal ehrlich, wir haben doch oft schon die Hoffnung aufgegeben, oder? Ich bin in der Bibel auf eine Geschichte gestoßen, die hat mich zutiefst beeindruckt. Und diese Geschichte hat mir wieder richtig Hoffnung gemacht. Hoffnung, dass auch in Jahre, jahrzehntelangen Streitigkeiten Versöhnung stattfinden kann. Die beiden Personen sind wahrscheinlich den treuen Bibellesern bekannt. Es handelt sich um ein Zwillingspaar, um Esau und Jakob. Beim Erbschaftssegen hat der Jakob den Esau übers Ohr gehauen und der Esau hat das erst gar nicht gemerkt. Aber dann, als er es rausgekriegt hat, da brodelt's in Esau und er will seinen Bruder Jakob töten und Jakob verschwindet. Es ging da nicht um Erbschaftsangelegenheiten, es ging da um die besondere Segenszuwendung Gottes. Und Esau ist stinkesauer und Jakob flüchtet aus Angst und Rache vor Esau in ein fremdes Land. 20 Jahre verbringt er dort, ehe er dann wieder sich auf den Heimweg macht. Und diese 20 Jahre Lebensgeschichte, und das ist interessant, wenn Sie dem mal nachgehen, hinterlassen Spuren, sowohl im Leben von Esau wie auch im Leben von Jakob. Beide erleben Prägung, die ihre Persönlichkeit nachhaltig verändert. Von Jakob wissen wir so ein bisschen was, aber auch Esau, wenn man dem nachgeht, da spürt man, da ist eine Geschichte gewesen. Wenn es stimmt, dass ganz besonders die Mütter wissen, wie ihre Söhne ticken, dann hat Rebekka recht, als sie voraussagte, als der und ihm rat, so aus dem Dunstkreis Esaus mal einen Augenblick zu verschwinden. Und da sagt sie: Bleibe eine Weile bei Laban, das ist ihr Bruder, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wieder dich sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Und das ist tatsächlich geschehen. In diesen 20 Jahren, den Esau hat eine heilsame Demenz befallen, die ihn vergessen ließ, was Jakob ihm angetan hatte. Sein Zorn verrauchte fast so schnell, wie er sein Erstgeburtsrecht mit einem Linsengericht verkauft hatte. Und Esau übernahm jetzt die Führung im Betrieb seines Vaters. Ihm fiel alles zu. Er hatte keine Konkurrenz. Er konnte alles übernehmen, den ganzen Reichtum seines Vaters. Knechte, Mägde, Herden von Vieh, zahlreich. Anfangs hat er so ein bisschen trotzig sich gegen seinen Vater aufgelehnt, aber das war nicht von Belang. Von einer besonderen Gottesbegegnung wird aber im Leben von Esau nichts berichtet. Da war irgendwie ein Funkloch. Da war Stille. Und er scheint auch keine besondere Neigung dazu gehabt zu haben, jetzt eine Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Total anders verliefen die 20 Jahre bei Jakob. Er wurde erstmal von seinem Onkel Laban betrogen. Er musste erstmal am eigenen Leibe dann spüren, wie sich das anfühlt, wenn man betrogen wird und wenn man Opfer ist. Und 20 Jahre musste er ganz hart arbeiten, um eine Familie zu gründen und eine Herde zusammenzubekommen. Wenn man einen Hollywood-Film drehen würde, könnte das so in Richtung Tellerwäscher-Millionär gehen beim Jakob. Aber bis zum Schluss war die Beziehung zu seinem Schwiegervater angespannt. Und um ein Haar hätte es auch tödlich enden können. Nach Hause zu den Eltern, da hat er Angst. Da hat er Angst vor Esau. Im Gegensatz zu Esau hatte Jakob allerdings nicht vergessen, was er Esau angetan hatte und in welcher Schuld er Esau gegenüberstand. Und er vermutete, dass Esau genauso dachte. Was die 20 Jahre bei Jakob allerdings durchzog, waren immer wieder Begegnungen mit Gott. Das ging schon los auf der Flucht, als er zu Laban kam. Sie kennen diese Geschichte von der Himmelsleiter und des offenen Himmels, wo Gott mit ihm redet und ihm zuspricht, du wirst einmal wieder zurückkommen. Und der Reichtum, den sich Jakob in dieser Zeit erarbeitet, ist ein Zeichen des Segens Gottes. So deutet es jedenfalls sein Onkel Laban. Nun zieht Jakob also mit seiner Familie nach 20 Jahren, schon eine lange Zeit, ne? Denken Sie mal, was vor 20 Jahren bei Ihnen war. Ans Alter wollen wir ja nicht denken, ne? Wie jung und frisch wir damals waren. Also, 20 Jahre. Und nun zieht er zurück mit seinen Tierherden und mit seiner Familie in seine Heimat. Und als ihm die Boten, die er vorausschickt, berichten, wer ihm da und wie er ihm entgegenkommt, da sinkt ihm das Herz in die Hose. 400 kampferprobte Männer bringt Esau mit. Stellen Sie sich das mal vor. 400 kampferprobte Männer und ihn überfällt die pure Lebensangst. Er wendet sich an Gott und klammert sich an die Verheißung. Da sagt Gott: Aber du hast doch versprochen, dass ich wieder zurückkommen kann. Und gleichzeitig tut er alles, um Esau mit Geschenken gnädig zu stimmen. Und kurz vor dem Zusammentreffen der beiden Brüder gibt es allerdings noch eine Begegnung mit Gott. Die hat seinen besonderen Charme und hinterlässt auch besondere Spuren. Jakob erkämpft sich den Segen Gottes. Und die Spuren dieses Kampfes sind durchaus psychosomatischer Natur. Seine Hüfte wird verrenkt. Und das Fazit Jakobs lautet, und das müssen wir uns gut merken: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und nun kommt es zu dieser Begegnung. Ich lese Ihnen die 16 Verse aus Kapitel 33 vom 1. Mosebuch. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde. Und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Benjamin war noch nicht geboren. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach trat Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Esau sprach: Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach: Ich hab genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete: Ach nein, hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Esau sprach: Lass uns aufbrechen und fortziehen, ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm: Mein Herr, weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe, wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr, ziehe vor seinem Knechte her, ich will gemächlich hinternach treiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Esau sprach: So will ich doch bei dir lassen etliche von meinen Leuten. Er antwortete: Ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. So zog Esau an jenem Tag wiederum seines Weges nach Seir. Ich brauchte jetzt doch einen Schluck Wasser. Also, Esau, 400 kampferprobte Männer auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Jakob, zwei Frauen und 11 Kinder. Zwei Nebenfrauen noch. Die wollen wir nicht vergessen. Also, unterschiedlicher kann das doch nicht sein. Auf dem Weg der zwei Brüder zueinander neigt sich Jakob 7-mal zur Erde. Und haben Sie gehört, wie er Esau anspricht? Mein Herr. Also demütiger kann man das nicht machen, oder? Und dann wird es dramatisch. Und dann wird es emotional geladen. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Da läuft der Betrogene dem Betrüger entgegen. Da läuft das Opfer dem Täter entgegen. Da läuft der Geschädigte dem schuldigen Verursacher entgegen. Lasst das mal auf euch wirken. Was bedeutet das für die Situation, die euch von Beginn der Predigt an nicht aus dem Kopf geht? Was bedeutet es, wenn du dich vielleicht seit Jahrzehnten als Opfer empfindest, als einer, der betrogen wurde? Versöhnung, und das ist das Geheimnis der biblischen Botschaft, Versöhnung hat immer damit etwas zu tun, dass der Geschädigte dem schuldig gewordenen entgegenkommt. Das ist die entgegenkommende Liebe Gottes. Wer sind denn die Schuldner? Wir. Wer will sich denn mit uns versöhnen? Gott. Und Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Er hat Jesus geschickt. Er hat diesen langen Weg aus der Ewigkeit zu uns unter die Füße genommen, obwohl er im wahrsten Sinn des Wortes der Leidtragende ist. Wir sind an ihm schuldig geworden. Und er hat dieses Leid getragen bis zum Ende, bis zum Tod auf Golgatha. Und das ist die Liebe, mit der wir Versöhnung leben können, indem wir als die, an denen Menschen schuldig geworden sind, den Weg auf den zu machen, der diese Schuld an uns vollbracht hat. Und dann stellt euch mal diese zwei Brüder vor. Die kommen nun aufeinander zu. Sie herzen einander. Das ist uns Westeuropäern etwas fremd, was da geschieht, ne, dass die sich so gar küssen und so weiter. Aber es ist emotional geladen und dann weinen sie. Und dann fällt mir das Lied ein, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wisst ihr, Versöhnung hat auch etwas damit zu tun, dass wir wieder die Nähe aufeinander wagen. Der Eheberater Reinhold Rute sagt, wer vergeben kann, der kann sich auch hingeben. Und das gilt nicht nur für die Ehe. Da kann es auch wieder zu einer körperlichen Nähe, zu einer Umarmung kommen. Ein Kuss muss es nicht unbedingt sein. Das Gespräch über Sinn und Unsinn der Geschenke, die Jakob dem Esau machen will, überspringe ich mal. Esau will sie ja gar nicht haben. Er sagt, ich habe genug. Aber sie sind wichtig für Jakob, weil sie für Jakob ein sichtbares Zeichen sind dafür, dass Esau ihm vergeben hat. Für seine Schuldgefühle ist das wichtig, dass er dieses Zeichen, dieses greifbare Zeichen hat, dass er Gnade gefunden hat, so drückt er das aus. Und ich staune dann, wie unerhört fürsorglich Esau mit seinem Bruder und seiner Familie umgeht. Er will mit ihm ziehen, er will mit 400 Leuten ihn begleiten, was für eine Eskorte, ne? Oder noch ein paar Leute wenigstens, aber Jakob wehrt das ab. Nun habe ich in diesem Kapitel einen Vers gelesen. Ich weiß nicht, ob euch der so aufgefallen ist. Dieser Vers hat es mir besonders angetan. Da sagt Jakob zu Esau, ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich angesehen. Schaut, das ist das Geheimnis von Versöhnung, dass wir einander wieder in die Augen schauen. Wir haben es vorhin gesehen, ne? Blick nach unten. Aber wenn Versöhnung stattfindet, können wir einander wieder Ansehen gewähren. Können wir einander wieder anschauen, wenn wir gestritten oder gar zerstritten sind. Und ich wünsche mir, dass wir in unseren Gemeinden das wieder einüben, bevor es zu solchen Dingen kommt, dass wir einander Ansehen gewähren, dass wir nicht aneinander vorbeischauen, sondern dass wir einander anschauen. Jetzt kann man natürlich sagen, Jakob, da trägst du aber dicke auf, ne? Woher willst du wissen, wie Gott aussieht? Sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Ne, wie kommst du dazu? Und erinnert ihr euch, als er diesen Streit um den Segen, den Kampf um den Segen mit Gott hat, da sagt er, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Jakob hatte eine Ahnung, wie aus dem Antlitz eines Menschen das Antlitz Gottes strahlt. Er sagt zu Esau, ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und er sieht in dem Angesicht Esaus, dass ihn Gott da anschaut und sagt, Jakob, ich vergebe dir. Er entdeckt im Angesicht des verzeihenden Bruders das Angesicht des verzeihenden Gottes. Im Angesicht des verzeihenden Bruders das Angesicht des verzeihenden Gottes. Dieser Zusammenhang wird im Vater unser hergestellt. Die Versöhnung, die wir gewähren, und die Versöhnung, die Gott uns gewährt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und Jakob entdeckt noch mehr, indem er in Esau das Angesicht Gottes sieht, sieht er das Abbild Gottes, zu dem wir Menschen geschaffen sind. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und darum kann er ihm auch anders begegnen. Es ist mein Wunsch, dass wir Menschen so begegnen, dass wir auf dem Angesicht des Menschen wieder das Angesicht Gottes sehen. Als Abbild Gottes. Wie verzerrt dieses Gesicht auch sein mag. Durch die Sünde verzerrt, durch unsere Geschichte verzerrt, aber dass wir wieder im anderen das Angesicht Gottes erkennen und darum zur versöhnenden Gemeinschaft bereit sind. Und ein letztes dazu: Jakob bekennt, du hast mich freundlich angesehen. Du hast mich freundlich angesehen. Nicht gezwungen, naja, ich muss ihm mal ins Auge schauen, damit alles auch in Butter ist, sondern freundlich anschauen. Es gibt so ein schönes altes Wort, das heißt frohlocken. Können wir das mal machen? Mal einüben, dass wir einander frohlockend begegnen, einander freundlich ansehen? Es ist mein Wunsch, dass wir untereinander solch eine frohlockende Gemeinschaft werden, die auch Menschen dann in die Gemeinschaft mit Jesus hineinlockt, durchs Frohlocken. Zum Schluss noch etwas ganz Persönliches. Es gab eine Zeit, und deshalb ist mir diese Geschichte sehr wichtig, in der ich mich mit meinem Bruder nicht verstanden habe. Wir waren beide schon verheiratet. Es kam immer wieder zu spitzen Bemerkungen, zu Ausdrücken von Lieblosigkeit in Gedanken und Worten. Wir brauchten uns nicht aus dem Weg gehen. Wir wohnten 500 Kilometer voneinander entfernt. Und dann verunfallte mein Bruder. Ich habe mich damals viel um seine Familie gekümmert und doch wusste ich, da steht noch etwas zwischen uns. Da ist noch Schuld zwischen uns. Und wie viel hätte ich damals dafür gegeben, mit meinem Bruder darüber reden zu können. Aber durch den Unfall hatte er einen Hirnschaden und lag im Koma. Erst im Koma, nachher in einem Wachkoma. Es war nicht mehr möglich. Im Vertrauen auf Gottes Geist, der wirken kann, wo Menschen nichts mehr vermögen, habe ich dann mit ihm, als ich allein an seinem Bett saß, gesprochen, mit Gott gesprochen. Und ich habe ihm um Vergebung gebeten, obwohl ich wusste, er kann nicht antworten. Und ich habe ihm meine Vergebung zugesprochen, im Angesicht Gottes. Und damals ist ein ganz tiefer Friede über mich gekommen. Ich wusste, das ist jetzt bereinigt. Hat Versöhnung stattgefunden. Ein paar Tage später starb mein Bruder. Ich habe seitdem etwas ganz Entscheidendes gelernt. Wenn es um Versöhnung, wenn es um Vergebung geht, dann ist die lange Bank tatsächlich das liebste Stück, Möbelstück des Teufels. Wir schieben das immer vor uns her. Notwendige Versöhnung hinauszuschieben, ist eine gefährliche Sache. Ich versuche es mit der Kraft Gottes immer wieder, diese Versöhnung gleich herzustellen. Und wie mancher hat ein Leben lang damit Mühe, weil er das ständig vor sich her schiebt. Vielleicht sind auch Menschen da, die viel dafür geben würden, dass ihre Geschwister oder ihre Eltern noch leben würden. damit man nochmal Versöhnung, um Versöhnung, um Vergebung bitten kann. Wie kann das sein, wenn ihr vielleicht jetzt aufgewühlt seid und sagt, ich möchte das, aber wenn ich jetzt dahin gehe zu dem Menschen, geht nicht. Ich habe einen Vers gefunden, der mir sehr geholfen hat. Jesus hat einmal gesagt, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das Wort segnen im Neuen Testament ist aus dem Griechischen entnommen. Das hat Luther mit segnen übersetzt. Das heißt eigentlich wörtlich, eulogen, ein gutes Wort sagen. Segen beginnt damit, und das kann vielleicht heute der erste Schritt sein für die Situation, die euch im Kopf jetzt ist, dass ich ein gutes Wort für diesen Menschen bei Gott einlege, dass ich für ihn bete, dass ich ihm etwas Gutes wünsche, dass ich ihm wünsche, dass er heute einen guten Tag hat und eine gute Woche hat. Das ist der erste Schritt zur Versöhnung. Der zweite Schritt ist der, dass ich ein gutes Wort bei anderen für ihn einlege, dass ich anfange, gut über ihn zu reden, dass ich auf seine Stärken, auf das, was er toll kann, aufmerksam mache, wenn über ihn geredet wird und nicht auf das, was mir so wehgetan hat. Und im dritten Schritt seid ihr vielleicht dann in der Lage zu sagen, und jetzt will ich ihm gegenüber auch ein gutes Wort sagen. Jetzt will ich es ihm sagen. Also in diesen drei Schritten für ihn beten, bei anderen gut über ihn zu reden und ihm dann selbst etwas Gutes zu sagen, das ist Segen. Und damit segnet ihr die Menschen, die an euch schuldig geworden sind. Und dazu wünsche ich euch viel Kraft. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr das machen könnt. Vielleicht ein gutes Wort für die Menschen einlegen im Gebet, im ganz stillen Gebet, die euch verletzt haben, die an euch schuldig geworden sind.